Hallo und herzlich willkommen bei 22 Zuhören. Heute bei uns zu Gast ist die Laura, die Wiebke,
Hallo.
der Miguel,
Hallo.
der Andi
Hi.
und die Antonia, die dann hoffentlich auch noch mit dazu tritt. Und natürlich ich.
Die Hanna. Hi.
Hi. Ja.
Okay, und heute soll es hier um ein Thema gehen, was Menschen mit 22-Q-Syndrom sicherlich interessieren dürfte. Es geht um, wie ist es denn eigentlich, wenn man schlecht drauf ist, beziehungsweise wenn man traurig ist oder wenn man vielleicht sogar so eine Art Depression hat oder eine echte Depression hat. Wie kann man mit sowas umgehen, beziehungsweise wie kann man sich Hilfe holen? Das heißt, hier gibt es jetzt echt gute Tipps, an wen man sich wenden kann und was man machen kann, wenn es einem nicht so gut geht. Und da versucht der Verein, wir sind 22Q, natürlich auch Unterstützung zu leisten. Und deswegen haben wir heute die Laura und die Wiebke und den Miguel erstmal da. Miguel.
Ja.
Ich weiß, dass du irgendwie vom Verein auch so ein bisschen dieses Projekt Gedankentelefon irgendwie betreust. Habe ich das richtig
Genau, ja.
verstanden?
Richtig,
Wie
ja.
muss man sich das denn vorstellen?
Also, ich bin im Gedankentelefon so untergebracht, dass ich mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die 22Q haben, einfach Gedanken austausche, also beziehungsweise sie teilen mir ihre Wünsche mit, ihre Gedanken mit. Das muss auch nicht immer negativ sein, zwangsläufig. Es können auch Ideen für den Verein sein, die sie da einbringen. Dann kann man schauen, wie man das umsetzt. Genau, ist nicht nur für Menschen mit 22Q, sondern auch für Geschwister oder Eltern, also auch Angehörige gedacht. Aber meines Wissens nach nutzen das doch eher Betroffene.
Und rein praktisch, wie läuft das dann? Telefoniert ihr miteinander oder habt ihr eine Webkonferenz oder?
Genau, das ist der Person überlassen, mit der ich gerade spreche. Manche fühlen sich ein bisschen unwohl bei Videokonferenzen, dann belassen wir es bei Telefonaten beispielsweise. Aber das ist. Da passe ich mich den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen an, wie sie das am liebsten hätten.
Dann haben wir hier die Wiebke. Hallo Wiebke,
Hallo.
du hast ja auch irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Du bist das letzte Mal bist du noch als Fragestellende irgendwie auch bei uns im Podcast gewesen, aber irgendwie hast du zu dem Thema schlecht drauf sein, Depression doch auch noch mal eine ganz eigene Geschichte. Kannst du uns kurz erzählen, wie das bei dir war?
Ja, also wie gesagt, mir ging es vor kurzem halt sehr schlecht. Ich habe mich, ja, wie soll ich sagen, ganz doll zurückgezogen, habe auch mit meinen Freunden auch nicht mehr geschrieben oder telefoniert. Also ich habe mich ganz eingeigelt und mir ging es auch wirklich nicht gut. Ich habe mir auch selber wehgetan. Genau, aber ich habe dann, und meine Eltern haben mir dann halt geholfen. Wir sind dann halt zum Arzt gegangen und der hat mich dann weiter, also zum Psychiater gegangen und der hat mich dann weiter zur Ergotherapie geschickt, weil es gibt ja nicht nur Therapie, Ergotherapie für Ergo oder für Sprache, sondern auch für Psyche. Und Und dann bin ich dann auch hingegangen. Und was ich auch noch erwähnen muss, ich habe oft ganz doll geweint, weil ich halt so traurig war. Und wie gesagt, meine Eltern konnten mir da auch, also wollten mir helfen, aber konnten nicht helfen. Und also das war für die halt auch ganz schlimm, weil sie halt nichts machen konnten. Und wie gesagt, außer mit mir zum Arzt zu gehen. Und dann haben wir halt so erzählt, was halt mit mir ist. Und der hat mich dann halt zur Ergotherapie geschickt und dass ich dann da halt praktisch wieder, wie Laura schon vorhin gesagt habe, aus diesem Sumpf praktisch rauszukommen. Weil das kann man sich, wenn es einem sehr schlecht geht, dann können sich das Außenstehende nicht vorstellen, wie das ist. Weil das ist dann praktisch so, als würdest du ja in so einem finsteren Raum oder so. Also du siehst kein Licht praktisch. Und durch halt dann, ja, wie gesagt, man sieht halt kein Licht, man sieht halt immer nur schwarz und man hat auch traurige Gedanken. Und ja.
Und diese, also das zählt ja durchaus auch zu dem Krankheitsbild vom Syndrom. Das heißt, dass man wirklich total schlecht drauf ist, traurig ist, keinen Ausweg mehr selber findet. Und dann haben deine Eltern haben so den ersten Schritt gemacht und sind zum Arzt mit dir gegangen.
Genau.
Und du hast dann mit dem Ergotherapeuten oder Therapeutin, weiß ich jetzt nicht genau,
Therapeutin ist es, ja.
Therapeutin erstmal angefangen. Magst du erzählen, was hat die denn gemacht?
Also am Anfang habe ich mich auch nicht getraut, mit der zu reden, wie es mir halt geht. Das ging dann so zögernd voran. Und da hat sie mir halt zum Beispiel bei meinem ersten Treffen haben mir so Karten gebastelt, wo drauf steht, Stopp, ich brauche eine kleine Pause oder ich möchte darüber jetzt nicht reden. Damit sie halt, wenn sie gemerkt hat, dass das mir zu anstrengend war oder dass es mich traurig macht, praktisch konnte ich dann halt so praktisch eine Karte heben und anzeigen, dass ich darüber jetzt halt nicht reden möchte oder dass man das auf das nächste Mal verschiebt, praktisch.
Okay, also so ein Zeichen, was du ihr geben konntest, um zu sagen, mehr will ich
Genau.
jetzt nicht, mehr will ich jetzt nicht.
Genau, weil das kann man sich auch nicht vorstellen, weil man ist nicht nur traurig, sondern da, wo es mir ganz schlecht ging, habe ich mich nicht nur traurig gefühlt, ich war auch regelrecht antriebslos gewesen. Also hatte nicht so Energie, wie ich jetzt hatte, sondern ja, als hätte man aus dem Ballon die Luft gelassen, sozusagen.
Krass. Und dann ist es aber ja nicht nur bei der Ergotherapie geblieben, sondern dann kamen noch andere Gesprächspartner dazu.
Genau.
Wie ist das dann gewesen? Hat dann jemand gesagt, probier doch noch mal mit jemand anderen zu sprechen?
Also wie gesagt, ich war halt erst bei der Ergotherapie, dann bin ich halt zu so einem Arzt gekommen, der halt so TCM macht, also traditionelle chinesische Medizin. Da habe ich dann auch so pflanzliche Medikamente gekriegt, die mir halt auch mehr Energie gaben. Also damit ich halt nicht mehr so antriebslos bin. Und das hat mir halt auch ganz viel geholfen, weil ich hatte ja erst Ärger und dann zusätzlich Medikamente ging es mir da auch schon ein bisschen besser. Und irgendwann kam dann Mama halt auf mich zu und sagte hier, ja, so und so, hast du nicht mal Lust, mit jemand anderen außer nur Frau Sarka zu sprechen? Also so heißt meine Ergotherapeutin. Und erst war ich so, also so ein bisschen zögerlich, weil ich auch nicht so gerne mich, auch am Anfang halt nicht so gerne mich außer meinem Therapeuten halt jemand anvertrauen hat. Und da hat Mama gesagt, versuch's doch mal, vielleicht hast du ja Lust. Und dann haben wir halt das mit der Laura gemacht, weil ich und Mama haben es zusammen gemacht. Aber erst war halt noch, wir haben das über Computer gemacht. Die Laura konnte mich zwar nicht sehen, aber die konnte mich hören. Und dann habe ich ihr halt auch so erzählt, wie es mir so geht und so.
Also nochmal eine ganz andere Ebene vielleicht, ja. Laura hast du ja vorher auch schon gekannt. Und sie hat dich gekannt und die Ergotherapeutin hat dich ja wahrscheinlich da erstes kennengelernt und da
Genau.
ist ja nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Beziehung dann da vielleicht. Bevor wir die Laura mal fragen, wie das aus ihrer Sicht war, die Antonia ist jetzt übrigens auch im Studio. Hallo Antonia.
Ja, kann man mich jetzt sehen?
Yes, wir können dich gut hören.
Endlich,
Hat ja dann doch geklappt.
ja.
Super. Wir sind gerade dabei. Die Wiebke hat ein bisschen erzählt, wie das bei ihr so war. Und wir sind an dem Punkt, wo Laura dann ins Spiel kam. Laura, wie war das denn für dich?
Ja, was heißt, wie war das für mich? Also, ich habe mir natürlich, als ich gehört habe, dass es der Wiebke nicht so gut geht und weil ich Wiebke eben schon von früher kenne, tat mir das unfassbar leid und es hat mir natürlich, ich habe mir Sorgen gemacht um die Wiebke und fand es ganz schade und habe dann gedacht, Mensch, da möchte ich gerne, wenn ich kann, unterstützen. Und hatte der Kerstin, also Wiebkes Mama, im Gespräch angeboten, Mensch, wenn das irgendwie in irgendeiner Form helfen könnte. Dann können wir gerne ein Gespräch vereinbaren und können einfach mal schauen, was da möglich ist und zu schauen, wie kann man Wiebke aus ihrer dunklen Kammer vielleicht einen Lichtschalter anbieten, den sie dann mal anknipsen kann, um mal wieder so ein bisschen Licht am Ende vom Tunnel zu sehen. Genau, da hatte ich das so ein bisschen angeboten, ob wir das mal machen könnten und zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, für Wiebke total schwierig, generell Gespräche zu führen. Also, ne, also da war sowas, was jetzt ganz normal ist und was jetzt hier in dem Podcast total gut möglich ist, war zu dem Zeitpunkt gar nicht so leicht.
Nee, das war für mich total anstrengend.
Richtig, ne? Und ich erinnere mich auch daran, dass ich so dachte, oh, jetzt kann ich aber ja nur ein Gespräch anbieten und das ist gerade was, was der Wiebke total schwer fällt. Und das war dann auch was, wo ich dachte, da war ich ein bisschen nachdenklich und skeptisch, ob das klappt. Und habe mich aber auch natürlich darauf gefreut, die Wiebke mal wieder zu hören und fand, dass es dafür für unser allererstes Gespräch sehr gut lief. Ich habe, also für gewöhnlich mache ich das in Beratungsgesprächen anders. Also ich lasse die Leute viel mehr erzählen. Da ich aber wusste, dass das der Wiebke mit dem Erzählen gerade gar nicht so leicht fällt, habe ich ein bisschen mehr vom Gespräch übernommen und habe einfach ein bisschen mehr geredet. Und habe gehofft, dass ich kann ja Wiebkes Gedanken nicht lesen, aber ich habe gehofft, dass bei den Sachen, die ich so sage, dass da was dabei ist, wo Wiebke sich mit wohlfühlt und wo Wiebke sich dann daraus bedienen kann. Weil, wie gesagt, ich habe keine Therapie jetzt in dem Sinne gemacht. Gedankentelefon ist ja nicht eine Therapie in dem, sondern dass ich schon auch ein bisschen schon erstmal so reingegangen bin, zu verstehen, was denn gerade der Ist-Stand ist bei Wicke und dann zu überlegen, ja, was kann denn jetzt vielleicht auch helfen? Und wie kann man auch aus dem so ein bisschen festhängen, in ein Tun und in eine Bewegung kommen, die in irgendeiner Form hilfreich sein kann. Und das hat, da haben wir erstmal mit kleinen Schritten angefangen und haben uns dann darauf geeinigt, dass wir uns wiedersehen, also hören, sehen, ihr wisst schon, ne, übers Internet. genau. Und das fand ich ganz toll, dass Wiebke sich auf den Prozess überhaupt eingelassen hat. Ne? Das ist ja so eine Frage. Habe ich da überhaupt die Möglichkeit dazu, mich auf etwas einzulassen, wenn es mir gerade nicht gut geht? Und das hat sie geschafft. Und alles andere, ja, sieht man jetzt irgendwie. Die Wiebke hat sich ordentlich rausgekämpft aus ihrem Sumpf.
Absolut. Gab es denn außer der Laura und der Ergotherapeutin noch jemand, der dir aus deiner Sicht gut geholfen hat? Deine Eltern natürlich wahrscheinlich.
Ja, sowieso, die haben mich auf jeden Fall sehr doll unterstützt Und ihr auch mit dem Medienprojekt, als es mir ja wieder ein bisschen besser ging, hat ja auch Laura vorgeschlagen, mal wieder beim Medienprojekten mitzumachen und so, was mich dann ja auch wieder mehr auf die Leute zugebracht hat. Da übrigens auch meinen großen Dank an euch. Aber wer mir auch noch geholfen hat, ist halt hier der Arzt, der halt auch diese CCM, also traditionelle chinesische Medizin gemacht hat. Der hat mir nämlich auch nicht nur Medikamente gegeben, die mir helfen, sondern ich habe mich auch mit dem ja in so einer Art Gespräch, ich will mal sagen Gespräch, also wir haben uns dann öfter getroffen und gespräch und ich sollte dann halt von meinen Fortschritten erzählen, die zwar halt klein waren, aber für ihn war das halt natürlich für ihn sehr große Fortschritte und er hat mir dann halt auch so ein paar Sachen an der Hand gegeben, die mir dann auch geholfen haben, außer der Medizin.
Okay, cool. Also der hat das Augenmerk mehr so auf die positiven Seiten gelegt, wahrscheinlich. Hat nicht gesagt, oder hat halt gesagt, super, du hast ja voll viel Fortschritte gemacht und das hilft einem natürlich dann irgendwie auch selber zu erkennen, dass man ein bisschen was geschafft hat, gell?
Genau, der hat es eher so ins Positive praktisch und der hat mir dann auch, wenn ich halt so erzählt habe, wie es mir geht, Vorschläge gemacht, wie ich das halt das schlecht, diese traurigen Gedanken zum Beispiel, wie ich die ins Gute, also funktionieren kann praktisch. Und hab mir da auch Podcasts zum Beispiel empfohlen oder.
Ehrlich? Was für Podcasts hast du denn da gehört?
Ich glaube, das werdet ihr nicht kennen. Das ist von der Laura Seiler. Die ist so, ja, das ist so Richtung Buddhismus, auch so ein bisschen Selbstliebe und so. Der hat mich praktisch so auf die Selbstliebe auch so gebracht.
Okay. Ich kenne es tatsächlich nicht, aber wir verlinken das mal hier irgendwie. Vielleicht hilft es ja jemand anderem auch. Ne? Und dass unser Podcast ist, können wir sowas natürlich auch verlinken.
Und die hat halt, also wenn man da so reinhört, sehr viele positive Gedanken, Gespräche halt, also dass einem wieder Kraft und Motivation halt geben soll. Oder was ich auch zum Beispiel vom Arzt an der Hand gekriegt hat, sind halt Mantren gewesen. Also wie gesagt, der Arzt, der arbeitet ja auch mit traditioneller chinesischer Medizin und das ist halt auch so Richtung Buddhismus auch so ein bisschen ausgelegt. Damit und mit dem Mantren sollte ich dann halt auch versuchen, die Gedanken wieder oder mein Geist praktisch mehr ins Positive zu bringen. Also aus diesen Gedankenschleifen quasi rauszukommen. Aber wie gesagt, das ist halt auch nicht für jeden was.
Das muss wahrscheinlich für jeden irgendwie gut passen auch. Also ich kenne Leute, die könnten mit traditioneller und chinesischer Medizin können die wahrscheinlich nicht ganz so viel anfangen, ne?
Also da ist es halt so, dass also in der traditionellen chinesischen Medizin sehen die das praktisch ganzheitlich. Also da sehen sie nicht nur den Körper, sondern die sehen auch praktisch den Geist, die Seele und was alles da zusammenhängt.
Chris, Miguel, jetzt. Ist denn das? Wie seht denn ihr das so von Vereinsseite aus? Gibt es da irgendwie für diese Beratungsarbeit, habt ihr da sowas wie einen Leitfaden oder habt ihr irgendwie eine Ausbildung, um solche Gespräche zu führen?
Also streng genommen, nein. Also man muss auch ganz klar sagen, das hat jetzt auch Laura schon angesprochen, dass wir natürlich keine Professionellen sind. Also das ist kein Therapieersatz, sondern eher dafür gedacht, einfach mal seine Gedanken auszutauschen mit einer Person. und eher weniger therapeutisch angesetzt. Dementsprechend ersetzt das keine vollwertige Therapie.
Also wahrscheinlich ist das genau der Vorteil vielleicht sogar, ne? Weil man eben weiß, ich bin jetzt hier nicht in der Therapie, ich kann hier ganz offen mit jemandem reden, den ich vielleicht eh schon kenne.
Genau, richtig. Ja, also viele, die das nutzen, kennen die Betreuerin in der Beratung bereits. Ich glaube, das ist ebenfalls ein Vorteil. Und man kann genau seinen Gedanken eben freien Lauf lassen, ohne dass man da irgendwie verurteilt oder analysiert wird. Und ich denke, das ist, schafft so einen sicheren Hafen eben für viele.
Vielleicht kann ich da auch noch mal kurz ergänzend einhaken. Also es gibt schon ein Konzept fürs Gedankentelefon in dem Sinn, dass man sagt, Ursprung war und der Hintergedanke des Gedankentelefons ist, wir haben Veranstaltungen in Präsenz, wo wir immer mal wieder die Situation hatten, dass Kinder oder Jugendliche auf uns zugekommen sind und uns einfach mal zur Seite genommen haben, sich einen Betreuer genommen haben im 1:1-Meeting und über das gesprochen haben, was sie gerade beschäftigt. Und das war immer super besonders. Und ich hatte auch das Gefühl, dass da Jugendliche sich immer viel mitgenommen haben aus so Gesprächen für ihr Leben, dann, wenn sie wieder zurück nach Hause gefahren sind. Aber in der Corona-Zeit war das ja gar nicht möglich. Und dann wurden sich eben Konzepte überlegt, wie kann man das, was durch Corona entfällt, irgendwie in einem Online Angebot ersetzen. Und dann gab es eben auch diese Gespräche, die dann ja wegfallen als Nebenprodukt von unseren Präsenzveranstaltungen, die wir irgendwie ersetzen wollten. Und ursprünglich hatte das, glaube ich, den Namen psychosoziale Beratung. Und das war für uns so ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir es in Gedankentelefon umbenannt, weil wir gesagt haben, naja, psychosozial, das klingt sehr nach Therapie und das ist es eben nicht. Wir wollen uns da bewusst abgrenzen und wir wollen uns auch abgrenzen von so einem Gedanken, dass das nur negative Gedanken sind, die man besprechen kann. Also wir dürfen, also alles darf da besprochen werden im Gedankentelefon. Aber oft ist es natürlich was uns beschäftigt, sind natürlich meistens Sachen, über die wir stolpern und die wehtun, während sie ein Stein im Schuh sind, irgendwie so. Deswegen ist es schon oft auch was Negatives, aber manchmal ist es auch einfach etwas, was man besprechen will. Ja, und es ist halt auch so der Gedanke, dass man sagt, man profitiert von bestehenden Beziehungen. Also das heißt, da ist der Betreuer XY, den hab ich mal im Jugendcamp kennengelernt, zu dem habe ich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und mit dem will ich da jetzt gerne drüber reden und nicht mit irgendjemandem, den ich ganz neu kennenlernen muss und zu dem ich erst so eine Beziehung aufbauen muss. Und das kann manchmal auch hilfreich sein, in Situationen, wo es einem jetzt akut schlecht geht, nicht jetzt jemanden neu kennenlernen zu müssen, sondern eben einfach eine Nummer anrufen zu können, wo dann jemand sitzt, den ich eventuell schon kenne.
Jetzt ist die Antonia ist auch bei uns da, gell? Und die Antonia hat auch irgendwie eine Geschichte. Also wir müssen ja jetzt, das war jetzt natürlich erstmal so eine krasse Story mit Wiebke. Aber nicht jeder ist ja gleich depressiv. Ja, es muss. Man kann ja auch Gesprächsbedarf haben, wenn man einen schlechten Tag hat oder wenn man eine andere blöde Erfahrung gemacht hat und hat trotzdem irgendwie das Bedürfnis, sich mitzuteilen. Und da kann die Antonia vielleicht ein bisschen was zu erzählen.
Bei mir war das so, mir ging es erstmal bei einer Situation so richtig wütend. Also ich war richtig wütend erstmal. Und dann hat sich das nach einer Weile eher erst abgewandelt in Richtung Traurigkeit. Und da habe ich mich auch an der Lauer gewandelt. Und ich habe mir auch sehr viel in der schweren Zeit geholfen, also Kiste nehmen, die ich auch angenommen habe und die auch dadurch besser geworden sind. Und ich habe aber auch von zu Hause, also von Freunden, mir Tipps geben lassen. Und von meiner Familie, also es hat aber auch erstmal lange gedauert, dass ich Hilfe annehme.
Richtig ist so, wie du es empfindest, Antonia.
Ja, ja. Ich bin ja erstmal reingekommen. Ich habe ja erstmal gedauert.
Antonia, was war denn der Auslöser dafür, dass du dich so schlecht gefühlt hast?
Verschiedenes. Also, der Hund, ja, noch was anderes. Und erstmal war ich dann halt verflossen und habe in mich hineingefressen. Aber irgendwann war dann noch zu viel, sodass ich halt mit jemandem reden musste. Der nicht den Ängsten gehört. Also jemanden, der nach einem Begriff.
Also nicht jemand, der sowieso immer um dich rum ist, Familie,
ja,
oder?
Ja, ne? Genau.
Okay, also du wolltest mit jemand anderem reden, der nicht sowieso mit drin hängt, irgendwie.
Ja.
Und
ja.
Der Hund ist, in dem Fall war das dein Lieblingstier und das ist gestorben?
Ja, ja, also der ist vor ein paar Monaten eingeliefert worden. Den hatte ich auch mit 12 Jahren. Und ich habe auch gespürt, dass er jetzt weggeht. Dass er sich hier verabschiedet. Da hatte ich bei einer Veranstaltung oder bei zwei Veranstaltungen vom Verein habe ich das gemerkt. Da war meine Stimmung auch ein bisschen anders. Da war ich auch oft traurig und ich hatte auch Schuldgefühle und war die Stimmung, die das hat mich getippt.
So, und dann hast du auch das Gedankentelefon genutzt? Um mit jemand anderem zu quatschen, der eben nicht direkt mit dabei hängt und der nicht jeden Tag um dich rum ist, um eine andere Sicht zu kriegen oder warum genau?
Ja, also ich habe erstmal ich muss halt mit jemandem reden, der nicht meine Familie ist, weil ich genau wusste, dass sie genauso trauern um den Hund wie ich. Und ich wollte halt mit jemandem reden, um das zu verarbeiten.
Okay, und da hast du auch mit Laura oder mit Miguel telefoniert?
Ja, also ich habe mit viele Betreuern darüber geredet. Mit vielen Betreuern habe ich darüber geredet. Also ich habe erst bei der Dauer und dann, aber ich brauche auch irgendwie, ich habe das Gefühl, ich brauche auch einen Betreuer vor Ort. Und da habe ich mir auch bei Veranstaltungen auf Betreuer so gleich genommen, mit denen geredet.
Okay. Aber du sagst im Endeffekt, ist das Gedankentelefon was, was dir geholfen hat, mit der Situation
Ja.
umzugehen? Und wahrscheinlich gibst du irgendwie, sagst du Leuten, denen es vielleicht gerade nicht schlecht gibt, gibt es einen Tipp, den du denen geben kannst?
Am nächsten Hühnern reden, weil Trauer sich in hineinfressen ist nicht gut. Also man soll mit jemandem reden. Es kann die beste Freundin sein, es kann ein Betreuer sein. Das muss nicht immer die Familie sein.
Okay, also sich anvertrauen, andere Menschen mit
Ja.
dazunehmen und seine Ängste, seinen Kummer irgendwie auch rauslassen. Laura Miguel, weiß nicht wer, hat der Verein eine Hotline für sowas?
Nee, also beziehungsweise wenn man beim Gedankentelefon jemanden sprechen möchte, war das bisher so, dass man sich bei mir gemeldet hat in der Tat, weil ich ja die Medienkoordinatorin bin. Mittlerweile bin es nicht mehr, also jetzt momentan bin es nicht ich, weil ich ja in Elternzeit bin. Ich werde das dann irgendwann wieder sein. Zurzeit ist es der Stefan, der mit Kontaktdaten, ich glaube, auf der Veranstaltungsseite vom Verein gibt es Werbung quasi für das Gedankentelefon. Und natürlich auch, wenn man bei uns im Verein anruft, ist es ganz oft was man von der Theresa auch erfährt. Also aus Gesprächen ist es manchmal auch einfach so, dass man so ein bisschen drüber stolpert, dass man dann sagt, Mensch, wäre nicht das Gedankentelefon was für dich, ruf doch mal da oder an. Und jetzt gerade ist es eben Stefan Schmidt, der übernimmt es in Schwangerschaftsvertretung für mich, Leute über das Gedankentelefon zu vermitteln. Manchmal ist es aber auch so, wie die Antonia das gerade beschreibt, also dass man sowieso Betreuer kennt und die dann einfach auch nutzt. Also die Antonia, die kenne ich jetzt schon 10 Jahre. Natürlich hat die meine Nummer und die kann mich einfach immer anrufen. Und wir nennen das dann Gedankentelefon. Das ist einfach anders, ne? Und dann gibt es aber auch Betroffene, die waren vielleicht noch bei gar keiner Veranstaltung dabei, die können das genauso nutzen. Aber die nehmen dann eben den anderen Weg über die Homepage, über diese offizielle Nummer vom Stefan jetzt zur Zeit, die man dann da kontaktiert. Man kann es auch super über Mail machen. Also das ist immer beides, was parallel läuft, wenn man dann eine Anfrage hat. Genau. Aber bisher war es eigentlich immer so, dass die Leute haben bei mir angerufen oder mir wurde ein Kontakt gegeben und mir gesagt, die haben da Interesse. Dann gab es so ein kleines Erstgespräch mit mir, wo wir überlegt haben, wie soll es denn laufen? Über Telefon, über Video soll es ein Mann oder eine Frau machen? Hast du einen Wunschbetreuer, der das machen soll? Und dann habe ich da die Leute zusammengebracht. Und das macht eben jetzt gerade in Vertretung der Stefan für mich. Und bei manchen ist es auch so, das kann ich vielleicht auch noch ergänzend sagen, dass man dann ein Gespräch hatte und das hat einem sehr geholfen. Und dann hat man den Kontakt ja hergestellt und dann kann man sich irgendwann später wieder bei diesem Betreuer melden und dann ist das so ein bisschen ein Selbstläufer. Manchmal macht man auch wöchentliche Termine aus oder einmal im Monat oder alle 2 Wochen. Das ist dann so ein bisschen den Leuten, die da zusammengekommen sind, überlassen. Genau. Ja, und manchmal ist es dann aber auch schön, wenn man sich dann in Person auch wieder sieht und dann bei der Veranstaltung mal einen kurzen Spaziergang zusammen machen kann.
Ja, super. Gibt es aus Sicht von allen Anwesenden irgendwas, was noch nicht gesagt wurde heute Abend oder hier in der Sendung? Die Hanna hat noch eine Frage.
Ja, und zwar an die Antonia. Antonia, hast du Tipps, was man machen kann, damit man sich besser fühlt?
Ja, man kann vieles machen. Rausgehen oder Musik hören, Filme, Serien gucken oder also irgendwas, was einen selber gut tut, also was einen ablenkt.
Also ablenken als eine Möglichkeit, um nicht mehr an die Sache, die einen total fertig macht, erinnert. Aber auf der anderen Seite wahrscheinlich doch auch nochmal drüber quatschen, gell? Und sich damit auseinandersetzen, weil so funktioniert ja Verarbeitung.
Ja.
Ja, wenn du es sagst.
Ich würde gerne noch was ergänzend sagen, weil wir es jetzt so ein bisschen hatten, von Depressionen zu depressiver Verstimmung zu einfach ein Thema haben. Ich glaube, es macht total viel Sinn, dass man auch für sich so ein bisschen rausfindet, was ist es denn? Und von dem einen kann es eben auch das andere werden. Also, dass man sagt, mein Hund ist mir gestorben und das ist jetzt ein Auslöser dafür, dass es mir jetzt schlecht geht und plötzlich komme ich nicht mehr aus dem Bett und dann wird es immer schlimmer. Und was wir, glaube ich, jetzt hier namentlich noch nicht erwähnt haben, es gibt das CESE in Würzburg, das ist das Zentrum für seltene Erkrankungen, die sich, die auch ein paar Experten haben für das Deletionssyndrom, also für unser 22Q. Und da auch Experten haben, was so beide Themen zusammenbringt. Einmal das Deletionssyndrom und eben psychische Erkrankungen. Und die machen ganz toll, die forschen in dem Bereich, die machen sehr gute Diagnostik. Also das klingt sehr wertend, aber die machen diese Diagnostik einfach. Und wenn man da gerne rausfinden will, ja, ob das vielleicht einfach irgendwie, ja, also der Andi hat es ja so ein bisschen scherzhaft gesagt, es gibt halt so verschiedene Abstufungen. Und wenn man aber sagen möchte, okay, ich will jetzt rausfinden, was ist das jetzt, was ich da habe, warum komme ich morgens nicht mehr aus dem Bett raus, sind es vielleicht auch gute Ansprechpartner, wo man mal hingehen kann, mit denen man auch sehr gut reden kann. Und oft sind Familien, die ein oder zwei Kinder haben mit 22Q, dort auch schon angedockt, weil die sich eben ganzheitlich mit dem Thema auseinandersetzen. Weil oft ist es ja eine Erkrankung, gerade wie das 22Q11, ist ja nicht nur eine körperliche Geschichte und Körper und Geist hängen ja auch oft miteinander zusammen. Wenn ich es einfach schon immer ein bisschen schwerer habe im Lernen, weil ich eine Lernschwäche habe durch das 22Q oder eine Sprachstörung und habe vielleicht auch oft Abgrenzung und Ausgrenzung erfahren, deswegen, dann kann das natürlich passieren, dass ich danach ja auch dann, jetzt habe ich meine Sprachstörung zwar im Griff, aber das hat so viel mit meinem Selbstbewusstsein gemacht, dass es mir vielleicht auch einfach psychisch dann danach nicht mehr so gut geht und ich dann, wenn jetzt was anderes passiert, ich dem einfach, ich habe nicht so ein dickes Fell und dann stürze ich vielleicht auch mal schneller einfach auch ab. Und ja, das sind da gute Ansprechpartner, die haben auch eine tolle Internetseite, vielleicht können wir das dann auch mal verlinken, wo man vielleicht auch eine Anlaufstelle hat, weil es auch manchmal so ist, habe ich von Betroffenen gehört, dass Therapeuten sie nicht nehmen, in der Tat, weil sie gesagt haben, naja, 22Q, damit kenne ich mich jetzt irgendwie gar nicht aus, da müssen sie sich vielleicht einen anderen Spezialisten suchen. Und das ist natürlich total blöd, wenn jemand schon so mutig ist und sich Hilfe holt, dann am besten auch bei jemandem, der einem dann auch wirklich helfen möchte.
Das war ja der ultimative Tipp zum Schluss.
Ja, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Und so wie wir ja schon gesagt haben, viele Dinge helfen viel. Und das ist auf jeden Fall eine, die wir nicht vergessen sollten.
Die wir demnächst sogar mal im Podcast zu Gast haben werden.
Okay, dann. Das war's mit unserer Podcast-Folge. Ein großes Dankeschön an euch, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und es war sehr spannend zuzuhören.